SWR 2 Tandem.
Seit es hochwirksame Medikamente gegen AIDS gibt, ist es um die Krankheit still geworden. Aber der Kampf gegen die heimtückische Zerstörung der Immunabwehr ist noch nicht gewonnen. Deshalb ist es wichtig, dass die Gesellschaft HIV-Positive als hilfsbedürftig wahrnimmt, nicht aber als gefährliche Träger eines tödlichen Virus ausgrenzt. Dass das heute immer noch nicht selbstverständlich ist, hat Niklas Schenk erfahren, als er sich in der Positivabteilung des Frankfurter Volleyballvereins umgehört hat. Schritt für Schritt hat er sein Feature über zwei Mitglieder des Vereins genannt.
Während die Luft draußen schneidend kalt ist und der Wind um die Häuser peitscht, wird in der Turnhalle der Textor-Schule geschwitzt. Ein Dutzend sportbegeisterter Männer trifft sich zum wöchentlichen Training in Frankfurt-Sachsenhausen. Der älteste Teilnehmer ist vor kurzem 72 Jahre alt geworden, die jüngsten sind um die 40. Die Gruppe setzt sich aus verschiedenen Generationen zusammen, die eines vereint. Alle Mitglieder der Sportgruppe sind schwul und HIV-positiv. Posit-HIV-Sport, das gibt es in Deutschland nur in drei Vereinen. Die Abteilung des Frankfurter Volleyballvereins, kurz FVV, ist die mit Abstand größte Gruppe für HIV-Positive. Das ist kein Wunder, denn auch der FVV ist mit mehr als 800 Mitgliedern einer der größten schwulen Sportclubs in Deutschland. So positiv war Sport noch nie, steht auf dem T-Shirt eines Sportlers. Die Gruppe möchte dem eigenen Schicksal mit Humor und Ironie begegnen. Nicht zuletzt beim Sport soll der Spaß nicht zu kurz kommen.
Okay, ein Fuß nach dem anderen aufstellen.
Die Gruppe trainiert Aroha, einen ganzheitlichen Gesundheitssport.
Hebt das Becken an, setzt es 10 cm rechts von der Hauptachse ab und kippt die Knie langsam nach links ab. Rechte Hüfte dreht auf.
Er besteht auch aus Kräftigungsübungen. Vor allem werden aber Wahrnehmung und Koordination geschult. Gerade noch musste ein Schuh auf einem Bein balancierend ausgezogen werden. Da erklärt Trainer Klaus schon die nächste Übung.
Und wir machen eine Übung, die haben wir schon eine Weile nicht gemacht. Bauchnabelbeckenboden ist auch hierbei gerne fest. Rechte Hand einen Zentimeter abheben.
Klaus ist ein drahtiger Mitfünfziger mit kurzgeschorenem Haar. Er leitet die Gruppe schon seit 9 Jahren.
Rechter Ellenbogen geht seitlich weg. So, im Moment ist der Blick noch nach unten gerichtet.
Er ist einer der fittesten in der Gruppe, aber auch ihm stehen jetzt die Schweißperlen auf der Stirn. Wer an seine Grenzen kommt, aus dem kitzelt Klaus oft noch mehr heraus. Er macht alle Übungen vor, gibt aber auch schon mal Hilfestellung.
4 Punkte am Boden. Linke Hand hebt ab. 2 Punkte nur noch. Komm mit der linken Hand nach oben.
In der nächsten Übung braucht Oliver seine Unterstützung. Während Klaus ihm mit einem Igelball über verschiedene Stellen am Rücken streicht, muss Oliver die Muskeln dort anspannen, wo der Ball gerade hinwandert.
Seht ihr? Die Berührung gibt den Ort an, wo er jetzt reagieren soll. Und nicht im Ganzen, sondern mal hinspüren, Lendenwirbel, Brustwirbel und dann Halswirbel. So, das ist die eine Arbeit. Ich bleibe in der Richtung wieder gleich mit dem Igelball, also vom Lendenwirbel her. Und er soll jetzt einziehen in den Pferderücken.
Klaus hat mich für den nächsten Tag zu sich nach Hause eingeladen. Er wohnt mit seinem Lebensgefährten knapp 100 Kilometer südlich von Frankfurt. Klaus ist seit 1996 beim Posit-HIV-Sport dabei. Die Gruppe ist schon 1993 gegründet worden. Anfang der 90er Jahre starben 10 Mitglieder des Frankfurter Volleyballvereins an AIDS. Zunächst war die wöchentliche Trainingseinheit vor allem eine Gelegenheit, sich auszutauschen. Etwas Ablenkung vom Alltagshorror. Manchmal wurde auch Volleyball gespielt. Doch schon bald entstand daraus ein anspruchsvolles Gesundheitstraining. Immer mehr HIV-infizierte Sportler kamen, das Training tat ihnen gut. Außerdem wurden Mitte der 90er Jahre neue Therapien entwickelt, die das Leben mit AIDS erleichtern und verlängern. Als ich das Gespräch mit Klaus aufnehme, läuft im Hintergrund die Spülmaschine. Das Haus ist stilvoll eingerichtet, an den Wänden hängen zahlreiche Gemälde und auf den Regalen stehen Skulpturen. Erinnerungen an vergangene Zeiten, in denen Klaus als Architekt arbeitete. Seit fast 20 Jahren ist er Frührentner.
Jetzt habe ich ja gestern beim Sport auch zugesehen und habe eigentlich gesehen, oh ja, 2 Stunden wirklich Vollgas zum Teil. Also Sport, der auch anstrengend ist. Man hat die Schweißperlen auch gesehen dann am Ende der Einheit. Warum geht es dann doch nicht, einen Job so auszuführen? Ja, 40 Stunden in der Woche sind einfach nicht realistisch, trotzdem.
Also bei mir ist es so, ich konzentriere mich in der Woche auf diese Stunden, auf diesen Sport hin und habe gelernt, meine Reserven einzuteilen, sodass ich an diesem Abend das mobilisieren kann, was ich brauche. Aber es kann dann durchaus sein, dass ich am Freitagmorgen in den Seilen hänge.
Auch heute ist Klaus etwas angeschlagen. Er wirkt müde, trinkt während des Gespräches viel Kaffee. Er hat schlecht geschlafen, die Gedanken an das Interview haben ihn aufgewühlt.
Wie war das in den 80er Jahren? Wie groß war da die Hysterie auch und ja auch die Panik, die Angst in der Bevölkerung? Und was erinnern Sie sich da am Anfang, ja, als diese Krankheit entdeckt wurde?
Das Verständnis, dass es eine Infektionskrankheit ist, kam ja erst so etwa 84 raus. Vorher war es ja noch nicht ganz klar, woher das kommt. Also das war schon mal grundsätzlich verunsichernd. Und dann kamen halt die politischen Reaktionen. Also ich kann mich erinnern, mein erstes Jahr mit dem Wissen um die Infektion 1985, der Streit zwischen der Rita Süssmuth und der Gauweiler-Linie, die wollten uns ja internieren. Ich habe von 85 bis 86 so etwa ein Jahr lang wirklich ganz schlimme Albträume gehabt. Und da wurde ich jede Nacht auf eine andere Art und Weise umgebracht. Und das hat auch in der Bevölkerung Ängste gesät, die gar nicht nötig waren.
Und Spuren hinterlassen.
Spuren hinterlassen bei mir bis heute, ja.
Wie er sich angesteckt hat, hat Klaus nie endgültig herausgefunden. Wahrscheinlich jedoch bei seinem damaligen Partner, der zuvor einige Zeit in den USA gelebt hatte, wo das Virus erstmals entdeckt wurde.
Das Erste, was ich dachte, könnte sein, dass ich es habe. Das Zweite, nee. Mit meinem damaligen Lebenspartner haben wir dann beschlossen, bei der ersten Reihenuntersuchung an der Uniklinik in Frankfurt, die ganz anonym war, wir gehen zusammen ins Labor. Lassen uns Blut abnehmen und versprechen uns von jetzt an mit niemand anderem mehr Sex zu haben. Wir heiraten im Labor. Das war die Idee. Und als dann 3 Wochen vor Weihnachten 84 das Testergebnis kam, war es halt dafür, für diese Strategie schon zu spät.
Das Jahr danach muss schrecklich gewesen sein, oder?
Ja, das Jahr danach war sehr schlimm, weil jetzt zunächst mal die Gedanken geordnet werden mussten, was machen wir denn jetzt? Haben wir jetzt noch 5 Jahre, haben wir noch 10 Jahre zu leben? Wo stehen wir denn jetzt? Das heißt, es mussten neue Pläne geschmiedet werden. Ja. Und ein Plan war für mich, ich will auf jeden Fall noch fertig studieren. Ich möchte auch noch mal in die Pariser Oper und so verschiedene Dinge. Die habe ich dann alle gemacht. Mein Motto war damals schneller leben.
Klaus sucht keine Schuld bei anderen.
Pech. Ich habe das nie so für mich gesehen, dass mir irgendjemand etwas angehängt hätte oder dass ich Pech gehabt habe, sondern es ist mein Weg und ich sehe es eher so, dass ich aufgrund von einer damals noch vorherrschenden Technikgläubigkeit da in die Falle gegangen bin. Ich war naiv wie alle anderen auch, man konnte alle Geschlechtskrankheiten behandeln, also ist auch ein promiskes Leben möglich.
Ihr erster Partner ist dann an der Krankheit verstorben.
Wir haben das 1989 dann erfahren, aufgrund von bestimmten Symptomen, dass er maximal noch 18 Monate zu leben hatte. Das wäre April 1990 gewesen. Er ist dann das letzte Jahr zu mir nach Frankfurt gezogen, weil wir das zusammen verbringen wollten. Und ist dann letztendlich im Februar 1990 gestorben. In diesem Zusammenhang ist natürlich dann meiner Familie und im Büro und überall dann die Information bekannt geworden, dass mein Partner AIDS-krank ist und dass ich es natürlich auch habe, das HIV-Virus in mir. Von daher ist das eigentlich die Basis dafür, dass ich heute damit so offen umgehe. Das kann man ja nicht mehr einfangen, das kann man nicht mehr zurückholen.
Musik. Klaus und ich schauen uns Bilder aus den 80er Jahren an.
Also das ist zum Beispiel so ein Bild von einem jungen Mann, dem die Welt offen steht, mit aller Hoffnung, mit aller Zuversicht, mit aller Energie. Und das war das Jahr 85, wo jemand eigentlich ständig versucht, ja, mit Lächeln etc. pp. Eine Fassade aufzubauen. In Wirklichkeit aber total irritiert ist. Ich finde, man sieht es, den Unterschied. Und ja, das war eine heftige Zeit. 85 war ganz schlimm. Ich habe die jetzt für dieses Interview lange suchen müssen. Also das habe ich so in einer freudscher Manier irgendwo versteckt. Nicht weggeworfen, das kann ich nicht. Aber ich wusste auch nicht mehr, wo sie waren. Ja, und dann komme ich wieder an den Punkt und sehe für einen 25-Jährigen doch relativ viele Falten im Gesicht.
5 Jahre nach dem Tod seines Partners bekam Klaus eine Lungenentzündung und schwebte selbst in Lebensgefahr. Er überlebte nur knapp. 1996 reichte er die Rente ein und ging im selben Jahr erstmals zur Posit HIV-Sportgruppe. Die neuen Therapiemöglichkeiten peppelten Klaus' Immunsystem wieder auf und der Sport unterstützte diese günstige Entwicklung. Sich als Trainer in einem Verein zu engagieren, etwas aus dem Leben zu machen, sei aber auch ein Versprechen gegenüber seinem verstorbenen ersten Partner gewesen, erzählt Klaus.
Es ist auch heute noch so, dass auf mir, und das ist schwer für Leute, die das nicht so erlebt haben, zu verstehen, auf mir ein Schuldgefühl lastet, überlebt zu haben. Dieses Schuldgefühl, das ich überlebt habe, kann ich eigentlich nur damit bewältigen, dass ich sage, ich mache jetzt was draus. Ich hätte ihn verraten, wenn ich nicht weitergemacht hätte.
Inwiefern ist denn Ihr Umgang mit der Krankheit repräsentativ für die Gruppe?
Ja, gar nicht repräsentativ. Also ich bin sicherlich ein Extrem. Durch die Tatsache, dass ich den Tod meines ersten Partners letztendlich meine gesamte Umgebung habe informieren müssen und dann schrittweise in so eine offene Haltung reingewachsen bin. Zunächst habe ich auch versucht, ein Stück das zurückzuholen und gar nicht mehr viel drüber zu sprechen. Aber ich bin dann über die Gruppe Stück für Stück reingewachsen in eine ganz offene Haltung.
Altersunterschiede in der Gruppe sind auch enorm, ne? Also ich dachte jetzt, ja, es liegen teilweise schon 20, vielleicht sogar 30 Jahre zwischen den Teilnehmern.
Ja, also der Älteste ist über 70 mittlerweile und der Jüngste dürfte jetzt so um die 40 sein. Wir haben kaum Leute aus den 20ern, also Neuinfizierte aus heutiger Zeit. Zum Teil ist es, weil ich natürlich ein alter Trainer bin, ich kann nicht die Jungen ziehen, ja, sozusagen. Aber es ist auch so, dass die Jungen heute eine ganz andere Perspektive auf die Krankheit haben. Denn sie wissen, wenn sie heute HIV-positiv sind, mit Anfang, Mitte 20, sie werden ein Leben lang damit leben müssen. Das heißt, da ist die Zurückhaltung, sich als Positiver zu outen, viel größer aufgrund der Tatsache, ich muss ja noch 60 Jahre damit mit diesem Wissen oder mit dieser Information haushalten.
Klaus ist der Sprecher der Gruppe, vertritt sie in der Öffentlichkeit. Viele andere Mitglieder können das nicht, wollen es nicht.
Was wären denn zum Teil Gefahren für Mitglieder, wenn das rauskommt? Also jetzt zum einen die Homosexualität, aber vor allem auch diese Krankheit.
Karriereknick zum Beispiel oder für Migranten vielleicht auch aus einer Familie ausgestoßen zu werden, alles schon erlebt, ja, ist durchaus noch aktuell. Ja, und bei dem Thema positiv, die Leute haben Angst vor Positiven, immer noch.
Ich treffe mich in einem Café mit Oliver, dem Klaus am Vortag noch beim Training bei den Rückenübungen geholfen hatte. Oliver steht für die Haltung eines Großteils der Gruppe. Nur wenige Freunde und Verwandte wissen von seiner HIV-Infektion. Das zweite Outing, wie es manche Gruppenmitglieder nennen, also die nächste große Selbstoffenbarung nach dem schwulen Outing, ist für Oliver noch unvorstellbar. Kontakt kann ich zu ihm nur per Brief aufnehmen. Eine E-Mail ist ihm zu gefährlich. Oliver arbeitet im Gegensatz zu Klaus noch. Er hat Angst, dass die falschen Leute seine Mails lesen. Das Gespräch müssen wir nach wenigen Minuten in einen Raum in einer Schule in der Nähe verlegen, da das Café immer voller wird und Oliver Angst hat, dass zu viele Leute mithören. Das Einzige, was uns in diesem Raum stört, ist die permanent tickende Wanduhr. Sonst kann Oliver hier in Ruhe seine Geschichte erzählen.
Wir stellen uns mal vor, wenn wir uns heute bei der Arbeit getroffen hätten. Wo hätten wir da überall hingehen können, um zu reden?
Ja, auch in der Gaststätte oder im öffentlichen Raum, aber nicht so nah bei der Arbeitsstelle.
Wenn wir uns jetzt am Schreibtisch unterhalten hätten, wie viele Leute wären da überrascht gewesen und hätten gesagt, oh, das wusste ich noch gar nicht in der Umgebung?
Ja, alle. Also ich sitze in einem Viererbüro und drei anderen Menschen. Sie ahnen vielleicht manche was, aber offiziell weiß es ja da noch keiner.
Man sieht Oliver an, dass ihm die Vorstellung Angst macht, dass seine Arbeitskollegen von seiner Krankheit erfahren. Er wendet immer wieder den Blick ab, knetet nervös seine Hände. Nur den Betriebsrat und die Sozialbetreuung hat er informiert.
Sie haben ja auch ein, zwei Mal den Job gewechselt oder mehrere verschiedene Stellen. War das auch eine Konsequenz der Krankheit?
Ja, Zustelldienst, das hätte ich nicht mehr lange machen können mit der Erkrankung. Ich habe extra schon langsamer gemacht und mich runtergeschraubt, um den Stress nicht zu haben. Und war dann halt oft immer der Letzte bei der Arbeit und die anderen waren schon zu Hause. Hauptsächlich immer auf der Vorgabe heraus, dass ich mir keinen Stress mache. Dass ich wusste ja, Stress ist schlecht für das Immunsystem.
5 Jahre nachdem er wusste, dass er krank ist, beendete er die Arbeit als Briefzusteller und wechselte in einen Bürojob. Den meisten Bekannten und Freunden erzählt er nichts von seiner Krankheit.
Was würden Sie sagen, wie viel Prozent Ihres Bekanntenkreises und Umfeldes wissen Bescheid?
5 bis 10.
Gibt es eine Chance, dass in Ihrem Leben nochmal daraus eine 100% wird?
Schwierig zu sagen. Also es kommt auf die Gesamtgesellschaft an, die gesamte gesellschaftliche Entwicklung. Ich war jetzt auch seit langem wieder mal am Welt-AIDS-Tag am 1. Dezember in der Paulskirche bei der Veranstaltung und da wurde leider ja von fast allen Rednern gesagt, dass das Thema Toleranz und Akzeptanz leider in vielen Bereichen rückläufig ist.
Mit 22 Jahren lernte Oliver seinen ersten Freund kennen. Dieser überredete ihn zu ungeschütztem Geschlechtsverkehr, obwohl er selbst HIV-positiv war. Das wusste Oliver aber damals nicht.
Meinem ersten Freund, mit dem ich das erste Mal die Sexualität erlebt habe und auch ausgelebt habe und mich habe fallen lassen. Ich hatte im Rucksack immer Kondome, Gleitcreme dabei, aber ich war halt so verliebt über alle beide Ohren, dass ich alles halb außer Acht lassen habe und halt nicht darauf bestanden habe, Kondom und Gleitcreme zu benutzen. Er meinte, ach, ich bin gesund, ich bin in der Reihe und du hier auch und ich habe mit keinen Risikoleuten Sex gehabt und russisches Roulette gespielt und die Kugel hat halt getroffen.
Gibt es noch Kontakt zu der Person, die sie damals infiziert hat?
Nein, das ist jeglicher Kontakt abgebrochen. Vor 2 Jahren, da habe ich ihn wieder mal gesehen hier in Frankfurt beim Moser Weihnachtsmarkt, aber ich habe mich nicht zu erkennen gegeben.
Er dachte immer wieder daran, sich das Leben zu nehmen und begann mehrere Psychotherapien. Noch heute leidet er unter Depressionen. Erst 10 Jahre nach dem positiven Testergebnis weihte er seine Familie ein.
Da habe ich mich, glaube ich, an Frühstücks- oder Mittagstisch gesetzt und nach dem Essen halt das erst der Mutter erzählt und dann dem Vater und der Bruder wusste es vorher schon. Und da war es halt durch und das war eine Riesenerleichterung.
Waren die überrascht?
Nein, die hatten es geahnt. Sie waren auch froh, dass es jetzt endlich bestätigt wurde.
Warum geahnt?
Wegen der Medikamente, die man ja immer eingenommen hat. Und ich hatte halt immer erzählt, es sind Vitamintabletten. Das haben sie dann doch irgendwie nicht so ganz abgekauft.
Nur mit seiner Familie und einigen wenigen Freunden konnte Oliver offen reden. Ein Therapeut gab ihm deshalb den Tipp, es doch einmal beim Posit-HIV-Sport zu probieren. In der Gruppe fand er den passenden Ausgleich zum Alltag, vor allem aber auch Gesprächspartner.
Inwiefern geht es denn hier um den Sport oder geht es nicht vielmehr auch einfach um den Austausch?
Sowohl als auch. Also es ist so eine Win-Win-Situation, wie man das heutzutage bezeichnet. Es ist alles miteinander verwoben und es ist wichtig und gut, dass es diese Gruppe gibt. Und wir sind ja mittlerweile schon 20 Jahre aktiv.
Mit dem Verein ist Oliver schon oft verreist. An langen Wochenenden werden oft Ausflüge angeboten. Beim traditionellen Bier in einer Kneipe danach lässt sich Oliver trotzdem selten blicken. Er zieht sich gerne zurück, ist eher schüchtern und ruhig.
Wie würden Sie sich beschreiben in der Grundschule und dann auch in der Schulzeit danach?
Ja, also bis zum 4. Schuljahr war ich sehr impulsiv und ein richtiger Rabauke, habe ich mich immer geprügelt mit anderen Schulkameraden. Da war ich immer der King und meine Bande war die immer die obsiegt hat. Und dann ab dem 5., 6. Schuljahr Da war es gerade mal umgekehrt und seitdem bin ich ruhiger, introvertierter, sensibler geworden.
Inwiefern hat die Krankheit einen dann nochmal weiter verändert, vielleicht noch introvertierter gemacht oder noch vorsichtiger?
Ja, das auf jeden Fall. Also mit der Erkältungszeit, dass man da immer aufpasst, dass man nichts bekommt, dass man sich schützt und aufpasst, nicht krank zu werden und vieles mehr. Das sind halt die negativen Beispiele, aber es gibt auch positive Beispiele, wie zum Beispiel die Reisen. Ich hätte noch nie so viele Länder in so vielen jungen Jahren gesehen, wenn ich das nicht gehabt hätte. Und daran sage ich für mich auch, bin ich gewachsen an der Erkrankung, dass ich da weltläufig rumgekommen bin. Und weil ich ja immer unter der Vorgabe gedacht habe damals, wo es die Medikamente noch nicht gab, du hast nur noch 10 Jahre und du willst noch was sehen von der Welt, bevor du tot bist.
Ist es dann zu makaber, wenn man sagt, diese Krankheit hat auch ihre guten Seiten?
Nee, das ist nicht makaber, das ist eine völlig zutreffende Feststellung.
Oliver hat sein positives Testergebnis vor 21 Jahren erhalten, bei Klaus ist es schon 31 Jahre her. Beide haben sich angewöhnt, ihr Leben Schritt für Schritt anzugehen und nicht zu weit im Voraus zu planen. Klaus freut sich trotzdem schon jetzt auf seinen 60. Geburtstag in 4 Jahren. Oliver hofft darauf, sich bald endlich mal wieder zu verlieben. Als ich mich nach dem Training von beiden verabschiede und gerade die Sporthalle verlassen will, kommt mir auf der Treppe Frank entgegen. Er ist mit 72 Jahren der Älteste in der Posit-HIV-Gruppe. Ich erzähle ihm von einer Umfrage, in der 2/3 aller Deutschen angaben, dass sie nicht glauben, dass AIDS-Kranke überhaupt Sport treiben können.
Blödsinn, das sieht man doch heute, dass die Leute alle unterwegs sind. Das kann ja nicht sein. Also Leute, die sich nicht umgucken, die können natürlich auch nichts begreifen.
Schritt für Schritt, das Leben zweier Mitglieder der Positivabteilung des Frankfurter Volleyballvereins von Niklas Schenk.